Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Im Baselkanner Feldpark steht der Sequoia, ein riesiger alter Mammutbaum. Viele SpaziergängerInnen dort merken vielleicht nicht einmal, dass er von einem anderen Kontinent kommt. Doch er erzählt etwas über die Geschichte von diesem Park, wo vor etwa 75 Jahren ein Friedhof war, damals noch außerhalb der Stadt angelegt. Im Januar bin ich mit einer Gruppe von Freundinnen, FachexpertInnen und FördererInnen einen Spaziergang entlang von 4 Stationen in meinem Quartier gemacht. Ein bisschen zufällig habe ich bei der Planung dann gemerkt, dass alle Stationen mit dem Thema Gesundheit, Natur und Architektur zu tun haben. Auf unterschiedliche Art und Weise sind dort die Stadtnatur und die Architektur in einem Dialog miteinander. Ich habe meinen spazierenden Gästen, die bei einer hybriden Buchvernissage dabei waren, über dort erzählen, wo man ganz konkret sehen kann, über was ich in meinem Buch über grüne Städte geschrieben habe. Es war zwar kühl, aber nicht brutal kalt, und so haben wir an jeder Station auch ein bisschen miteinander reden. Wir sind, wie gesagt, im Kannerfeldpark gestartet, sind weiter ins Westfeld, wo das alte und das neue Felix-Platter-Spital stehen, dann in den Park von der Universitären Psychiatrischen Klinik UPK alias Friedmatt und zum Schluss noch zur Reha Basel, wo Herzog und Dömeron 2002 gebaut haben. Wer übrigens wissen will, mit wem ich hier am kurz geredet habe, der findet die Namen in meinen Shownotes. Und auch den Titel von meinem Buch kann man dort lesen.
Hört vielleicht nur, warum ich jetzt gerade hier in diesem Kannerfeldpark anfange. Basel ist ja die einzige Schweizer Stadt, die ich porträtieren tue in unserem Buch. Ups. Und Basel ist ein Ort, wo ich eigentlich selber mich noch mal frisch kennengelernt habe, weil ich erst seit einem Jahr wieder da bin. Und ich habe dann eine Zeit lang sehr verzweifelt in diesem Basel nach Grünräumen gesucht und eigentlich ganz lange keine gefunden. Ich bin aus Städten gekommen, oder, wie Bern, oder, die haben eine Aare, die durch den Holz durchfällt, oder Luzern, die dann im Berg. In Basel hat es das wie auf eine Art nicht gegeben. Und ich habe richtig, mir müssen fest Mühe geben, Spaziergänge zu finden, die für mich funktionieren. Und ein paar von diesen Spaziergängen werdet ihr jetzt mit mir miterleben. Ich habe dann einfach 2 oder 3 verschiedene zusammengehängt. Also und alle von diesen Orten, die wir sehen, haben natürlich irgendwie indirekt auch eine Beziehung zum Buch. Also die wissen, Grünräume wie das, Parks, sind sehr wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten überhaupt, und zwar in jeglicher Hinsicht, nicht nur für die Hitzeminderung und für die Befürchtung von einer Stadt, sondern sie schaffen, wenn sie am richtigen Ort sind, einfach soziale Gerechtigkeit. Und das ist ein Quartier, das sehr durchmischt ist. Da gibt es auch ganz viele Migranten und Migrantinnen. Es gibt alle Generationen von Menschen, sehr alte Menschen. Dahinter ist die Altersmedizin. Und solcher Grünraum ist wirklich sehr begehrt und auch sehr, sehr intensiv genutzt, sowohl im Sommer wie im Winter. Ich kann euch nur ganz wenige Sachen jetzt erzählen über den Kannerfeldpark. Die von hier, von Basel, wissen vielleicht einen grossen Teil schon davon. Aber das Gelände ist früher und mit grosser Wahrscheinlichkeit hat es in einem Bauer gehört. Und möglicherweise hat es da vorne einmal ein Beiz gegeben, der vielleicht zur Kanne geheißen hat, das weiß man nicht mal ganz genau. Und darum heisst der Kannenfeldplatz. Es gibt hier unten eine Strasse, die heisst Entenweidstrasse. Darum nimmt man jetzt eigentlich an, dass es hier auch einmal wirklich feucht war. Und wenn ich noch eine Zeit habe, gehe ich mal zum Daniel Curie, weil der Daniel ist Spezialist für Quellen. Vielleicht weiss er, was hier irgendwann vielleicht einmal eine Quelle könnte haben. Ich habe den Eindruck, es habe sicher einmal einen Brunnen gehabt. Weil in einem Friedhof geht man Wasser holen, um zum Gräben spritzen von den Angehörigen. Und jetzt hat es also wirklich so einen Brunnen eigentlich fast nicht mehr. Es hat einfach so ein bisschen Wasserspiel oder Wasserspeier, oder? Wo Basel aus allen Nöten aber platzen, vor allem jetzt auch die Friedhöfe, ist man an die Grenze gegangen von der Stadt und hat hier außerhalb einen Friedhof gemacht. Der ist vielleicht etwa 70 oder 75 Jahre im Betrieb gewesen. Und da hat die spanische Grippe noch erlebt. Das heisst, es hat auch viele Grippeopfer, die dann noch dort zur Ruhe gelegt worden sind. Und wo dann der, wo man das Hörnli eröffnet hat, der Zentralfriedhof, kann man sagen, von Basel, auf der anderen Seite von der Stadt, hat man dann gefunden, jetzt können wir den da stilllegen. Und dann ist es zeitlang, eigentlich sind verschiedenste Diskussionen losgegangen, was machen wir jetzt mit diesem Gelände? Es hat die Idee gegeben, da könnte man einen botanischen Garten machen. Andere haben gefunden, nein, das müsste eigentlich auf ewig ein ruhiger Ort sein, wo die ersten Friedhofsteine sind wegtransportiert worden, sind gewisse Leute sehr empört gewesen. Und interessanterweise hat ein Lied einen Stadtgärtner übernommen, den Herr Arioli, und hat eine Idee entwickelt, er wolle hier einen sozialen Park machen. Es war dort mal etwas ganz Modernes gewesen, oder? Er wollte einen Park haben, wo alle hin können, wo man sowohl spielen kann, wie spazieren, wie Picknick machen, alles. Und ich kann das also bestätigen, also das ist immer noch ein super multifunktionaler Park. Oder? Etwas vom Schönsten, was da ist, es gibt manchmal so ein, zwei Tage, da kommen Eltern, sind sehr oft migrantische Eltern, die ihre Kinderkleidchen verkaufen wollen. Also es ist wirklich ein sehr lebendiger und belebter Garten. Er ist auch eine Baumsammlung. Oder? Es hat hier 190 Sorten Bäume und fast 800 Stück. Und es gibt einen Führer von der Stadtgärtnerei durch die Bäume. Viele sind auch angeschrieben. Ein paar sind eben, wie ich vorher gesagt habe, der Sequoia hier schon sehr, sehr lang da. Und an anderen Orten experimentiert man unterdessen auch von der Stadtgärtnerei aus schon langsam mit sogenannten Zukunftsbäumen. Also Bäume, wo, sagen wir mal, eine Eiche, dort hinten, an diesem Eingang hat es ganz einen Haufen Eichen. Dort hat es jetzt einzelne Eichen, die eigentlich aus dem Süden kommen oder im Süden sonst wachsen, im mediterranen Raum. Eine Zerreiche oder eine ungarische Eiche. Also man schaut, welche von denen haben jetzt hier, wie bei diesem Klima, und dass wir uns immer mehr innen entwickeln, bessere Chancen als die, die wir jetzt haben. Es ist also ein Ort von einer Baumsammlung und es ist auch ein Ort von der Biodiversität. Es hat hier ganz super Eichhörnchen. Ich habe schon Wildvögel hier gesehen, also Greifvögel. Es kommt regelmäßig ein Storch, wobei der kommt eigentlich vom Basler Zolli her und hat sich daran gewöhnt, dass er dort irgendwo landet, weil er immer Salamischnittchen bekommt. Und es gibt Bienen. Dort hinten hat es Bienenstöcke. Die Stadtgärtnerei macht halt das, was jetzt eine gute Stadtgärtnerei einfach macht. Sie hat wirklich Nutzungswesen, oder? Sind Rasen. Und dort weiter hinten hat es dann eigentlich dann Trockenwesen oder so. Halt Wesen, die man nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr tut. Ui, das ist stark, gerade uns, das Liebe ist gerade durch. Oder war es eine Reihe gewesen? Dieser Ort ist auch ein Klimaspeicher, das ist klar. Oder? Ich habe jetzt gerade zwei Hitzewellen erlebt in Basel mit 36 Grad. Und wenn man dann hier geht, spazieren, ist das eigentlich einer der wenigen erträglichen Orte. Oder? Und dann vielleicht noch am Rhein unten. Also ihr seht, Parks haben eine wahnsinnige Multifunktionalität, müssen ganz vielen Ansprüchen gerecht werden, sozialen, ökologischen, politische und so weiter. Es ist also kompliziert. Hat irgendjemand, vielleicht frage ich dir mal, Christoph, das schicke ich wahrscheinlich mit dem Mikrofon zum Christoph. Was findest du dazu, dass sich unsere Parks jetzt so verändern und wir plötzlich ganz einen Haufen Bäume haben, die vorher nicht gekannt haben, die jetzt die anderen Bäume ablösen, die das unsere Identität zerstören?
Ja, also, dass es sehr viele unterschiedliche Baumarten im Park gibt, das hat ja immer schon zum Charakter von dem Park gehört. Oder gerade so der Landschaftspark hier kommt ja aus der Zeit, wo man die Welt entdeckt hat und all die Baumarten entdeckt hat. Und da hat man so Arten wie Sequoia aus der ganzen Welt, wo man als Teil der globalen Biodiversität auch wollte zeigen, erkennen und schätzen und feiern in diesen Parks. Also diese Vielfalt passt eigentlich extrem gut. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, ist auch ein Teil von der Artenvielfalt globalen und auch von der Bedrohten. Wir haben im Moment ein Projekt bei uns am Institut, wo wir sagen, viele von diesen Baumarten, die es bei uns in den Park gibt, die sind in der Wildnis fast ausgestorben. Also ist das eigentlich ein ganz wichtiger Teil für den Artenschutz von diesen Bäumen in ihren Herkunftsländern. Und wir versuchen jetzt also Partnerschaften aufzubauen zwischen Stadtgärtnereien und zum Beispiel einem Balkan, Griechenland, wo viele von diesen Zukunftsbäumen und von diesen Bäumen, die wir anpflanzen, hier herkommen. Also ein Beispiel ist die Rosskastanie, die bei uns immer mehr von Krankheiten befallen ist, die aber in der Wildnis fast ausgestorben ist. Und wir versuchen jetzt, dass man sich gegenseitig hilft, dass sie in der Wildnis wieder vorkommen kann und dass man sie hier vielleicht mit ein mehr genetische Vielfalt, also neue Individuen aus der Wildnis kann retten vor diesen Krankheiten.
Ja, sieh mal, also wir sind wirklich in einem ganzen in einem Übergang, Transitionsraum, oder? Zeitlich, klimatisch und überhaupt. Und der Park hat in dem Sinn auch einen experimentellen Charakter. Findest du das jetzt schlimm, dass es jetzt, dass man nicht so recht weiss, ob jetzt der ungarische Eiche dort hinten wirklich überlebt oder ob unsere über... Also man muss so auch mit gewissen Unsicherheiten eigentlich kutschieren. Ist das für dich okay so?
Also zuerst mal, der Klimawandel, der auf uns zukommt, ist natürlich nicht etwas, was wir wollen. Das ist eine enorme Herausforderung, die wir nicht mehr wirklich lösen können. Also da können wir wirklich an Grenzen vom Experimentieren, das muss man vielleicht vorher sagen. Aber sonst ist natürlich das Experimentieren und nicht alles können planen, ist natürlich etwas sehr Ökologisches und etwas Gärtnerisches. Also als Gärtnerin hat man das eigentlich immer gehabt. Und die Vorstellung, hier muss jetzt der Baum sein und der muss jetzt genauso wachsen und so gerade als Sorte, wie man sozusagen im Katalog findet, das ist eh nie wirklich ein Denken gewesen, das zu Bäumen, zur Natur, zur Stadtnatur passt. So in dem Sinn kommen wir vielleicht wieder ein näher zurück zu dem, was Natur als Stadt ist und macht. Und
das
wo man so schon das Wilde, das Vielfältige, das Natur die Wiederborstige darf sein und selber darf mitreden kann so, ja.
Daniel, schau das da vorne, das ist meine Vermutung, dass dort der Brunnen gesehen ist.
Also generell zur Wasserversorgung in Basel hat es natürlich unterschiedliche Elemente gab. Man hat in der Stadt selber hat man die Sodbrunnen gehabt. Also das ist eigentlich ein Schacht, der bis ins Grundwasser runtergeht. Da hat man zuerst vielleicht mit Eimer oder mit Kessel das Wasser aufgeholt und nachher auch Pumpen installiert, ein bisschen später. Die sind zum Teil auch jetzt noch so Brunnen im Betrieb, die dann vor allem zur Kühlung dienen, als Kühlwasser genutzt werden. Das muss man heute auch konzessionieren und so weiter. Und dann hat es einfach die Quellen gegeben, die aber jetzt hier nicht unbedingt eine typische Situation ist für eine Quelle. Allenfalls die Kante dort, die Terrassenkante, wo ein Teil ist von der Niederterrasse, ist möglich, dass dort einmal ein Quellaustritt war. Es ist ja eigentlich dort, wo eine Grundwasserleiter, also eine Schicht, die dicht ist und das Grundwasser drauf fließen kann, wo das angeschnitten wird durchs Gelände, dort ist der Ort, wo eine Quelle eigentlich kann stattfinden kann. Und das ist aber vor allem am Stadtrand, das ist in Binningen gewesen, man hat, selbst aus Riechen hat man noch Wasser in die Stadt geleitet und einzig im Birsigtal, also entlang der Hauptachse zwischen Marktplatz und Heuwog, hat es seitlich jeweils Quellaustritt gehabt, wo man mit Brunnen, die unmittelbar neben dieser Quelle gestanden sind, gefasst hat. Also das war sicher nicht jetzt eine sehr ergiebige Quelle, die sehr viel Wasser gebracht hat, aber es ist möglich, dass da Austritt gehabt hat, auch wenn sie vielleicht nicht einem Bild von einer stark schüttenden Quelle jetzt entsprechen.
Okay, wir gehen jetzt dort über ins Westfeld. Und ihr werdet sehen, das Westfeld ist jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Grüne nicht gerade der totale Hammer. Er hat aber andere wichtige Funktionen. bin jetzt hier auf dem Westfeld und das ist so ein sogenanntes Transitionsareal. Da ist noch einiges am Entstehen. Das dort hinten, wo so ein bisschen so eine interessante Glasfassade hat, das ist das Schiff. Das ist das ehemalige Felix-Platter-Spital. Und das Grüne hier ist das neue Felix-Platter-Spital. Das Schiff ist eigentlich unterdessen ein Baudenkmal. Unter anderem ist es auch ein Denkmal der grauen Energie. Man hat sich nämlich entschieden, das nicht abzurissen und das neue Spital dort anzubauen. Und stattdessen hat man das in Wohnungen umgewandelt. Dort hat es unter anderem auch Alters-WG. Felix-Platter-Spital, das ist die Altersmedizin. Also da findet viel statt, wo eigentlich mit dem Thema zu tun hat. Und es ist ein Ort, wo man auch neue Strukturen aufgebaut hat. Es hat einen Verein gegeben, Mehr Wohnen heisst er, glaube ich, wo hier, das Rote Haus hier, gebaut hat. Im einen Ort, das ist das sogenannte Lena-Haus, das ist wirklich ein baugenossenschaftliches Wohnen. Und die Leute haben das geplant, während der Corona-Zeit, über Videokonferenzen haben sie miteinander debattiert und abgemacht, wie denn das soll aussehen. Haben erste Ideen entwickelt, wie sie wohnen wollen. Und ein Teil von diesen Sachen sind dann noch umgesetzt worden, ein Teil nicht. Aber was sicher typisch ist, es sind ganz viele kleinere Wohnungen. Im Durchschnitt ist so eine etwa 35 Quadratmeter. Und dafür sind Gemeinschaftsräume unten im Haus gross und grosszügig. Und das ganze Lehne, also dort, wo das C steht, ist heute eigentlich vor allem ein Beiz. Aber dort hat man eigentlich eine Gemeinschaftsküche wollen einrichten. Und hat dann aber gemerkt, dass das doch nicht ganz den Bedürfnissen entspricht und dass die einzelnen Leute doch lieber eine einzelne kleine Küche haben. Warum ich es trotzdem sehr einen interessanten Ort finde, ist, die Leute von dieser Baugenossenschaft, die sind Teil von einer solidarischen Landwirtschaft. Das heisst, es gibt einen Verein Solila für solidarische Landwirtschaft, der mit dem Eulerhof in Möhlin zusammenarbeitet. Und die Leute, die hier in diesem Haus wohnen, die müssen alle nachher Sozialstunden leisten und können das an verschiedensten Orten machen. Aber ich glaube, fast alle müssen glaube ich, auf dem Bauernhof helfen. Ich glaube, es ist eben ungefähr 16 Stunden beim Jahr, wo man muss gehen, oder? Wobei, ich habe mit einzelnen ja geredet und ein Interview gemacht, die machen das wahnsinnig gern. Die finden das ganz toll, weil sie natürlich, man kann sagen, ihr eigenes Gemüse züchten helfen, oder, was sie dann nachher essen. Und sie haben dann hier vorne ein sogenanntes Gemüsedepot. Das sind ganz grosse Kühlschränke, wo dann das Gemüse angeliefert wird. Und je nach Abo kann man dann das rausnehmen, was man zu gut hat. Und wenn man mal zu viel hat, kann man es einfach in einen anderen Ort tun. Und dann kann das vielleicht jemand anders mitnehmen. Man kann es auch teilen, sozusagen. Das ist im Grunde genommen ein Bezug, wo so ein Stadtkanton so eng wie Basel ist, kann haben mit dem Umfeld, indem sie einfach einen Partner haben da draussen, der mit ihnen Gemüse im Grunde genommen co-produziert. Und das finde ich eine hochgradig interessante Art, zum einen den Bezug zum eigenen Essen, aber überhaupt zur Natur, zum Bauernbetrieb aufrechtzuerhalten. Und ihr seht, es hat sehr viel vervielversiegelte Fläche, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass Menschen nämlich da laufen, die nicht mehr so gehsicher sind. Und darum hat es da eher... Es ist autofrei. Ja. Und es entstehen da übrigens weitere 500 Wohnungen bis 2027. Also man ist wirklich dran, ein richtiges Wohnquartier am kreieren hier.
Was mir hier speziell eigentlich ein bisschen fehlen tut, ist die Verbindung von der Natur mit den älteren Leuten. Also ältere Leute, wir wissen es, dass der Umgang mit der Natur oder ein Gärtchen, wo man etwas machen kann, und das fehlt mir ein bisschen im Quartier.
Das ist auch Spezialist, der Grischer. Er ist nämlich, er macht therapeutische Gärten.
Also das ist super. Und gerade oben gespannt. Ja.
willst du etwas dazu sagen? Wir haben schon mal darüber geredet. Eigentlich hat es ein bisschen wenig so therapeutische Angebote. Es ist erst so am Kommen.
Ja, es gibt noch ziemlich großer Widerhalt oder Widerstand dagegen, eigentlich gegen therapeutische Gärten, beziehungsweise das auch irgendwo einfach so im Alltag viel mehr reinzumachen und einzubinden. Und ich glaube, es ist einfach halt, vielleicht da der Widerstand, oh, Therapie. Na, wer will schon Therapie haben, sondern dass das einfach so niederschwellig läuft. Und da denke ich, wäre das hier schon angebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Struktur hier ist, aber dass man dort auch einfach, ich glaube, auch wegkommt von den klassischen Pflanzbeete mit Blumen, dass man die auch einfach dort umwandelt und ein Hochbeet oder ja, je nachdem, genau, für das dann auch noch anpasst, einfach. Als Gemüseanbau direkt dort irgendwo, finde ich. Das ist okay, natürlich.
Also ist auch interessant, das Thema Gesundheit, das habe ich also in meinem Buch herausgefunden, das wird sehr oft mit Begrünung irgendwie in Verbindung gebracht. Also zum Beispiel Vancouver, das ist klar, die haben ihre Gesundheitspolitik gekoppelt an zum Beispiel an Freizeitgärten. Die haben dann auch mal wirklich die Anzahl Freizeitgärten massiv ausgeweitet, so weit sie es machen können. Und dort gibt es ja auch sehr gartenwillige Menschen. Aber man weiss, das ist eigentlich auch gesund für die Resilienz, für die Gesundheit von einer Bevölkerung. Singapur auf der anderen Seite ist ein Ort, wo sehr oft neben einem Spital, neben einem Altersheim einen therapeutischen Garten gemacht hat. Und weil der Staat eigentlich die meisten Immobilien besitzt, hat er das natürlich auch können so fast ja, so netzwerkartig aufbauen. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Beispiele. Und wir in der Schweiz, wir schlafen ein bisschen und könnten eigentlich gerade hier sehr sich Flächen nutzen und mit diesen Flächen arbeiten.
Man muss immer die zwei Seiten anschauen von der Immobilienbranche. Oder? Das hat auch damit zu tun, es entsteht Aufwand. Und ist man bereit, für den Aufwand auch Kosten und das Ganze bewirtschaften? Weil es gibt viele Momente, wo du so Sachen planst und am Anfang sieht es einigermaßen gut aus und dann kommt es darauf an, wie du es wirklich langfristig unterhalten, damit es nicht verwildert. Und jetzt, wenn wir in der Biodiversität sind, kann man ja sagen, Verwilderung ist ja auch etwas Gutes. Also es muss ja nicht piekfein aussehen. Aber es hat schon in so Areal, glaube ich, schon auch immer noch mit Respekt zu tun von der Immobilieninhaber, weil halt der monetäre Nutzen nicht wirklich da ist oder noch nie erkannt wird.
Und wenn jetzt also ein Immobilienhändler einen Partner hat, eine Gesundheitsorganisation, die das anbietet?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dann wäre es vielleicht sofort möglich. Und es gibt sicher auch Immobilieninvestoren, die das bereits schon angehen oder andenken. In Zukunft wird das sicher ein Modell sein.
Das ist, glaube ich, einfach der Faktor Gesundheit. Der tritt noch nicht genug monetär auf, um das gegenzurechnen, genau, zu sagen. Da wird einfach nur gesagt, das ist ein Aufwand, das ist ein Mehraufwand für die Fläche zu bewirtschaften. Aber der Nutzen, der da draus steht und durch das Grün, die positive Wirkung, die taucht in keiner Zahl auf. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach vom Unterschied großer Aufwand.
Ein super Beispiel, ich weiss nicht, kennst du Forch, Zollinger Stiftung, Alterszentrum und Pflegeheim. Die haben einen Park rausgenommen mit einem kleinen Seele und dort haben sie noch Pflegetiere, also Lamas und Eseli. Dort kriegst du so das Gefühl von dem, das bildet sich aber auch in den Kosten ab. Die haben die Altersresidenz, da ist natürlich der Preis ein bisschen anders, aber alles zusammen gibt es ein schön abgerundetes Bild. Dort fehlt jetzt noch also Gartenarbeitsmöglichkeiten. Aber das ist ein Beispiel, das ich noch recht interessant finde.
Also wir sind jetzt hier gerade bei einem von den vielen verschiedenen Eingängen von der UPK reingegangen. Wir sind vor dem Friedhof gesehen. Das hat früher Friedmatt geheissen. Das sagt schon sehr viel, oder? Man hat einen Ort geschaffen, auch wieder außerhalb der Stadt, wo Leute ihren Frieden finden können. Und in diesem Zusammenhang muss man eigentlich auch wirklich die ganze Architektur hier verstehen. Es ist eigentlich ein kleines Dörfchen mitten in einem Park. Auch hier dahinter hat es sehr, sehr viele alte Bäume, einen alten Baumbestand. Also das heisst, man schaut zu diesem Garten. Es hat an verschiedenen Orten, wo wir noch durchlaufen, auch Therapietiere, oder wo zum Beispiel Leute Tiere füttern oder Pflanzen betreuen oder solche Sachen machen, eigentlich als eine Therapieform. Und das in einer anderen Form werden wir dann später noch bei der Rehab sehen. Aber was ich jetzt spannend finde an diesem Gelände, ist eigentlich, dass es auch eine lange Entwicklung durchgemacht hat. Und weil ich mit so Zahlen immer ein bisschen durcheinander komme, tue ich sie lieber noch mal kurz ablesen. Es ist 1886 gegründet worden, eben als Friedmatt. Es hat eine Umfriedung gehabt auch. Es hat also ein Mäuerchen gehabt. Es war abgeschlossen gewesen früher. Es sind 14 Hektar Parkanlagen. Es ist ein Gartenbaudenkmal. Genauso übrigens wie der Kannenfeldpark. Es ist auch ein Gartenbaudenkmal. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt, aber das gibt es. Und es gibt auch ein Baumregister in Basel. Das gibt es für den anderen Kantonen genauso. Oder wo die Bäume verzeichnet sind. Und man hat dann über verschiedene Etappen die Grenzen anfangen abbauen oder zur Umwelt. Oder? Man hat zuerst einmal die Mauern abgerissen. Das war, glaube ich, sogar schon 1954 gewesen. Und man hat noch später eine sogenannte Open-Door-Policy entwickelt. Das heisst, jetzt darf jeder Basler da durchlaufen. Oder? Ist überhaupt kein Problem. Und das ist einer von meinen Lieblingsorten. Ich finde es speziell, dass ausgerechnet das eigentlich einer von meinen Lieblingsorten ist. Aber es hat wunderschöne Bäume hier im Sommer. Also auch jetzt sieht man, dass das grosse Bäume sind. Es hat weiter hinten einen Obsthain. Es hat neben einem Feuchtbiotop. Es hat wirklich ganz spezielle Ecken. Und die kleinen Häuschen, die Therapieeinheiten, sind so dazwischen wie reingewürfelt. Es hat auch ein bisschen ältere, jüngere, verschiedene Daten. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme in einen Freiraum rein. Oder? Ab und zu ganz selten begegnen auch Leute, die logischerweise hier in einem von diesen Gebäuden im Moment hospitalisiert sind. Das ist auch oft ganz etwas, das ist ganz etwas Normales sozusagen. Man ist vielleicht ein bisschen aufmerksamer und nimmt das dann einmal wahr. Oder? Aber eigentlich ist es wirklich ein Konzept, das versucht hat, ein salutogenetisches Konzept, das versucht hat zu sagen, Natur heilt und Tour heilt. Natürlich, innen drin passiert auch noch etwas, aber die Leute müssen raus können in die Natur und die macht einem heil. Also das Bild ist ein uraltes Bild, das ist nicht eins, als neu geboren worden wäre. Und wir sind auch, wir gehen als Schweizer auch in Bergen zum Beispiel, gehen laufen und denken auch immer noch, es ist die natürliche oder die sauberere Welt, und ist sie vielleicht auch nicht mehr. Aber wir haben das Bild noch im Kopf, wir haben Sanatorien im Kopf oder von der Jahrhundertwende für Tuberkulosekranken. Also das Bild in der Schweiz ist relativ stark, dass die Natur auch ein Resonanzkörper ist für psychische Erkrankungen, wo man, wie gesagt, tatsächlich vielleicht zur Ruhe kommt. Wir laufen einfach mal durchs Ganze durch. Und wenn wir dann einen auf der anderen Seite rauskommen, können wir an einen anderen Ort, der auch mit der Natur arbeitet, im Zusammenhang mit Architektur. Und da ist sozusagen die Natur außerhalb. Wir werden nachher bei der Rehab sehen, dass die es noch viel stärker so wie auch reingenommen haben, die Natur reingenommen haben ins Gebäude. Dort hinten ist übrigens das Fernwärmewerk von Basel. Also es ist wirklich ein Ballungsort. Oder? Das schließt gerade unmittelbar an, mehr oder weniger, die Fernwärme. Es hat hier Schwarznasenschafe. Aber sie sind, glaube ich, im Moment gerade nicht da.
Da bin ich jetzt noch gar nie gesehen.
Das sind eben die meisten. Weißt du, du bist noch nie da gewesen.
Nein, ich war noch nie da gewesen, obwohl Friedmatt war immer irgendein Begriff gewesen, wo man darüber geredet hat. Es ist auch das geile Wägeli. Weiss ich jetzt nicht, was das gemeint damit war. Aber wenn man jemandem gesagt hat, denkt, er spinnt oder so, hat man gesagt, wir holen das geile Wägeli und das fährt dann in die Friedmatt. Das ist alles, was ich so eigentlich darüber weiss. Aber ich bin wirklich noch nie da gewesen.
Und du hast noch nie Patienten gehabt oder einen Angehörigen, der jetzt in der Psychiatrie war?
Nein, gar nicht. Und das ist auch, im Studium sind wir nie eigentlich da gewesen und haben klinischen Unterricht gehabt oder so. Das freut mich jetzt, dass ich das sehe. Ich muss unbedingt im Sommer einmal hier hinkommen.
Genau, wir gehen mal im Sommer hier hin. Es hat hier noch einen Beiz, das finde ich auch sehr speziell. Das ist der Kranich.
Woher kommt auch der Name?
das weiß ich nicht.
Ist nicht gerade der Vogel von hier?
Nein, gar nicht.
Das müsste dann eher Storch heißen oder Reiher.
Reiher. Es hat da wirklich, man sieht auch wirklich sehr, sehr schöne alte Bäume. Oder? Und ja. Es ist auf jeden Fall der Wert, wenn wir mal einen Spaziergang hier machen.
Das machen wir auf jeden Fall.
Wenn wir hier durchgehen, können wir, glaube ich, am Therapiegarten vorbei, kurz.
Nicht seit dem Anfang, oder? Ist das eine neuere Zeit entstanden, oder?
Ich glaube, es gibt es noch nicht so lange. Aber ich könnte nicht genau sagen, wie sich das entwickelt hat.
Altersheim Langmatte.
Ja.
Da hat es eben immer Tiere und hat also ein Hochbeet, wo sehr benutzt worden ist von den alten Bewohnern.
Ja. Na, schau, jetzt, da sieht man, das ist wirklich der Therapiegarten. Aber da hat man natürlich, sieht man jetzt im Moment nicht viel, oder?
Ja.
Aber er sieht einfach, sagen wir mal, ein bisschen wilder aus als andere. He?
Aber das ist mehr wahrscheinlich zum Durchlaufen und...
Nein, das ist zum drin zu arbeiten.
Ja, das ist so weit unten. Aha, das sind natürlich jüngere Leute da.
Vielleicht.
Die können sich noch
vielleicht bücken. Genau, ja. Genau.
Ja.
Grisha, wo ist der Grisha? Das ist jetzt der Therapiegarten, der hier. Der sieht sehr hands-on aus, gell?
Ja, jetzt. Aber ist natürlich auch immer, oder für den Einsatzbereich, es kommt immer darauf an, auf die Leute, aufs Klientel. Deswegen muss nicht immer jeder Therapiegarten einfach einen festen Weg haben, sondern kann ja hier, das, denke ich, auch einfach...
Das sieht jetzt aus wie Pflanzplatz,
genau. Aber es sieht ja aus, dass viel über Gerüche gearbeitet wird. Es sind viele Kräuter, wie man das sieht, mit Lavendel und... Gut, und jetzt im Winter sieht sowieso alles ein bisschen, aber es soll ja auch drinstehen bleiben, oder? Also es ist ja nicht mehr so, dass man inzwischen alles runterschneidet im Herbst, und, sondern die Sachen stehen lässt für die Insekten und für die Tierwelt.
Genau.
Zum Überwintern.
Genau. Ja, wir kommen jetzt hier, wenn wir hier weiterführen gehen, noch bei der Therapie Tier vorbei. Zum Beispiel Küngeli. Also weißt du, sind weniger so... die einen beruhigen sollen, so zum Beispiel Katzen oder Hunde. Sonst sind eher, wir gehen es gerade dort hin, durch. Da kommen wir an einigen von denen vorbei. Und man sieht manchmal, wie sie zum Beispiel ein paar Schöfli durchs Gelände durch eskortieren. Oder ein paar Geissen. Aber ihr seht, es ist ein riesiger Genuss von verschiedenen Stilen. Ich habe immer so das Gefühl, es ist so wie ein Feriencamp. Wir gehen hier hinten. Jetzt gehen wir richtig Reha-Bareal. Das hier ist im Sommer ein wunderschöner Lindenbaum.
Also der Lindenbaum gehört zu denen, wo man ganz früh Blätter essen kann, so als Spinat mit ein bisschen Frischkäse, ganz fein.
Tanja ist eben Permakulturspezialistin und hat sich auch schon mit der essbaren Stadt beschäftigt. Also sie weiss, wo man in einer Stadt was kann ernten und essen. Und wir laufen meistens einfach dran vorbei.
Essen und sich also medizinische Nutzungen und im Prinzip auch die Energie, die man eigentlich rund ums Haus hat. Also es geht darum, sich als Teil davon mehr zu verstehen. Und das Wissen eigentlich, wo viele, vielleicht unsere Mütter nicht mehr so haben, aber unsere Großmütter haben es noch gehabt, ein bisschen zu aktivieren. Zum Beispiel sogar im Januar würde man hier wahrscheinlich ein Süppli machen können. Mit diesen Brennnesseln oder... Das bei anderen Kräutern.
Da hat es ja wahrscheinlich auch irgendeinen Löwenzahn und so Zeug, gell?
Ja.
Ja. Also wir stehen jetzt hier von der Rehab. Das ist die Rehabilitationsklinik von der Stadt Basel. Und hier werden vor allem Menschen mit Schädel-Hirn-Traumata rehabilitiert. Also Leute mit Querschnittlähmungen zum Beispiel, die sind eher in Nottwil. Und da sind eher Leute, die wirklich mit dem Kopf ein Trauma erlebt haben. Und Das Gebäude ist von 2002, das ist von Herzog und Dömeron. Die, die das nicht kennen, sind einfach zwei sehr bekannte Star-Architekten von Basel. Und das ist einer der ersten Gebäude, die sie wirklich ganz explizit mit dem Gedanken von einem heilenden Gebäude gebaut haben. Sie haben jetzt auch gerade eins in Zürich gebaut, ein Kinderspital, das sie auch Care Architecture nennen. Und was ich sehr speziell finde an diesem Gebäude, ist, dass es eben auch einen Dialog macht mit der Natur, aber ganz einen anderen, als wir jetzt gerade gesehen haben dort. Das aussen, die Verschalungen, das ist alles Eichen, oder? Und wenn man so drauf schaut, hat man das Gefühl, das ist nicht ein klassischer Spitalbau, oder, wo klein ist daherkommt, sondern es ist eigentlich ein harmonischer Bau. Er ist eigentlich relativ flach. Ich glaube, er hat sogar nur zwei Stöcke oder an gewissen Orten vielleicht drei. Es ist, unten wird mehr therapiert und gegessen. Oben wird eher, dann ist man in dem Spitalzimmer und ganz oben weiß ich nicht, was ist. Was ich sehr speziell finde, sind die grossen Kugeln. Die Kugeln, die öffnen sich auch gegenüber von der Natur außerhalb vom Haus. Die sind sozusagen Orte, wo Licht reinkommt, wo aber auch Licht rausgeht. Und wenn man so in der Dämmerung hier durchläuft, wir werden das vielleicht auf dem Heimweg das sehen, dann ist das extrem stimmungsvoll. Es sind einfach leuchtende Kugeln, aber wo Licht leuchten, nicht bretschig fest. Oder? Und es ist im Sinne der Lichtverschmutzung eben gerade nicht Lichtverschmutzung, sondern es ist ein sanftes, warmes Licht, das oben raus aus dem Haus kommt.
Da hat es ja zwei Runden.
Genau. Die sind, aber man sieht so, wenn es ein bisschen dunkler ist, sieht man es einfach noch besser. Und es ist auf der anderen Seite so, dass Leute, die im Spitalbett liegen und vielleicht monatelang liegen müssen und auf dem Rücken sind, einfach rauf können schauen und raus sehen. Oder? Sie sehen wirklich den Himmel. Oder? Dann ist die ganze Veranda hier, die ist auch ebenartig. Da kommt man mit dem Rollstuhl natürlich ohne Probleme sofort auf die Veranda. Und man kann die ganze Veranda entlang fahren. Also man kann auch hier unten eigentlich die grossen Strecken einfach fahren auf Holzsteg, oder? Und es hat Innenhöfe, und in diesen Innenhöfen hat es zum Beispiel an einem Ort ein Birkenhain, oder? Da stehen vielleicht eben 10, 20 Birken drin, an einem anderen Ort hat es Wasser. Also man hat eigentlich dort die Natur ins Gebäude reingebracht, während wir dort eigentlich die Häuschen in der Natur aussen haben. Und da ist sie wie auch materialisiert, oder? In den Baumaterialien von diesem Haus und in den Sensibilitäten sozusagen von diesem Haus. Und man hat gleichzeitig wirklich, man soll sagen, ich finde, einen Heilungsauftrag wahrgenommen in Form von Architektur. Eben Rollstuhlgängigkeit. Etwas, was man wirklich mühsam hätte müssen auch herstellen in unseren Städten, dass die überhaupt wieder rollstuhlgängig sind. Dass man ins Tramli, im Bus reinkommt. Da ist das einfach möglich. Und sie tun zum Beispiel, es hat einen Holzstegen, der aufgehen. Es hat logischerweise einen Lift, aber es hat auch Holzstegen. Und die Holzstegen definieren sie einfach gerade sofort als Trainingsmaterial, oder? Dass man lernen kann, darauf laufen. Also die hat nicht eine reine Funktionalität, sondern also zum Aufgehen im nächsten Stock, sondern sie hat eine weitere Funktionalität als ein Instrument, das man trainieren kann, um gesund zu werden. Also ihr seht, es sind so Sensibilitäten vorhanden jetzt, viele, viele Jahre später, wo wie alles umkehren. Ich habe auch lange natürlich im Bereich des Designs geschafft. Und dort hat man die ganze Zeit überlegt, wie kann man eigentlich Spitalgebäude humaner, patientengerechter machen. Und die Materialisierung ist ein erster wichtiger Schritt. In Spitälern sieht man selten ein Holzboden, weil man denkt, der ist nicht hygienisch. Obwohl man heute weiss, dass ein Eichenboden zum Beispiel, wenn er trocknet, eben gerade eigentlich Bakterien zerstört an der Oberfläche, geht man heute auch viel bewusster jetzt zum Beispiel mit dem Material um und schafft eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt drinnen. Und da gehen wir jetzt unsere Glühwein trinken und unsere Häppchen essen. Und vielleicht haben wir noch Lust, noch das eine oder andere zu sagen. Das Mikrofon ist noch an. Vielleicht stelle ich noch ein, zwei Fragen. Aber jetzt gehen wir mal zuerst in die Wärme.
So, schön.
Geil, schön doch. Also da ist der Kasten, das ist ja. Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.